Hallo liebe Freunde von Bademantel und Erdnussflips. Für euch ist heute mal wieder Dienstag. Alle 14 Tage kommt unser wunderbarer Podcast Bademantel und Erdnussflips. Für uns ist heute der 1. Mai und der Martin hat gelumpt. Richtig, Martin?
Ja, gelumpt ist übertrieben. Erstmal schönen guten Tag allerseits. Aber es ist ja so, ne, das ist ja Tanz in den Mai. Bei uns am Niederrhein war das immer eine große Festivität. Ich habe diese Tradition versucht zu retten. Ich war allerdings tatsächlich beim Geburtstag eines sehr guten Freundes, der genauso alt ist wie ich. Es gibt also noch mehr Menschen, die noch leben in dem Alter.
Um Gottes
Willen. Und habe da Platten aufgelegt. Und das heißt auch immer, dass man ein bisschen was trinken muss. Aber war alles sehr schön und ich lebe noch. Und deswegen können wir heute um relativ frühe Uhrzeit loslegen.
Na, da bin ich mal gespannt. Welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht, Martin?
Also, ich habe zunächst mal tatsächlich nach dem Genuss mehrere Folgen, ein paar Nachträge zu machen, die ich unbedingt nochmal loswerden wollte.
Okay, zu den Folgen, die wir ja schon aufgenommen haben.
Genau. Und natürlich auch Feedback. Ja, hin und wieder spricht mit mir auch jemand über uns.
Gut, dann los.
Also zum einen, wir hatten diese Sendung, wo es um Talente ging.
Ja.
Sendung. Daran merkt man den Boomer. Mhm. Wir hatten diese Aufzeichnung, wo es um Talente ging. Und man muss tatsächlich, das habe ich vergessen und das sollte man an dieser Stelle mal sagen. Einer von uns beiden, und das bin nicht ich, hat ja ein offensichtliches Talent, was sie nicht gelernt hat. Denn du schreibst Bücher und du schreibst Bücher, die so gut sind, dass sie verlegt werden und dass sie tatsächlich auch lesenswert sind. Bisschen Werbung hier an dieser Stelle. Kauft alle Bücher von Jasmin.
Genau, wir setzen nicht die Shownotes. Okay, und das hast du als Feedback bekommen, oder was?
Nee, tatsächlich, nee, das fiel mir nur noch ein, dass wir das bei der Talente sind. Und wir haben ja gesagt, Talent ist etwas, was du nicht erlernt oder studiert hast. Und auch du hast nicht Literatur oder kreatives Schreiben oder sowas studiert, sondern das ist irgendwie, das schlummert in dir.
Genau, das will raus, genau.
Genau, und das ist definitiv ein Talent, was wir da gar nicht so recht gewürdigt haben.
Oh, das ist schön, dass du es jetzt würdigst und nachträgst in der Rückschau. Das freut mich.
Ja, das fiel mir auch zum Thema Talente ein. Mir fiel gestern Abend, als ich auf dieser Party auflegte, ein, dass ich offensichtlich ein Talent habe, Leute zum Tanzen zu bringen, weil das habe ich auch nicht gelernt. Aber das ist, glaube ich, nicht so toll, weil das ist was man sich im Gegensatz zum Schreiben können.
Doch, das ist
auch toll. Du brauchst ja irgendwelches Handwerk. Ne? Du hast dir nicht hingesetzt, eines Tages mal gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. War ein Buch fertig, sondern du hast ja auch überlegt, wie, und hast sicherlich auch mal vorher das ein oder andere Wort zu Papier gebracht, aber um dann irgendwas Lesbares da rauszukriegen, ist sicherlich ein gewisses Talent vonnöten und das ist bei der Plattenlegerei so, wenn du so viel Musik gehört hast wie ich, dann kannst du das auch irgendwann.
Ja, aber vor allen Dingen, das sollte man denken, dass man es irgendwann kann. Aber ich finde, dass das doch ein ganz großartiges Talent ist. Jetzt würdigen wir uns ja heute selbst in der Sendung auch schön.
Ja, irgendwer muss ja.
Irgendwer muss es ja tun, genau.
Irgendwer muss ja.
Es gibt ja viele DJs, Alleinunterhalter, was weiß ich, die auf Geburtstagspartys oder auch sogar in größeren Rahmen auf irgendwelchen Festivitäten auftreten. Und leider sind davon einige so schlecht, und das Schlecht ist natürlich immer subjektiv, aber jetzt gemessen daran, wie viele Menschen bekommen sie auf die Tanzfläche?
Ja, das ist die einzige Währung, die wir haben.
Gibt es tatsächlich welche, die kriegen keinen einzigen auf die Tanzfläche? Also sprich, die
Qualifikation von einem DJ ist ja, kriegt er die Leute an Tanzen.
Ja, aber oft ist es ja so, dass die DJs auflegen, weil sie völlig selbstverliebt sind. Vielleicht dürfen die sich auch gar nicht DJs nennen, ist ja kein geschützter Titel. Also Menschen, die glauben, auflegen zu können, machen das, weil sie sich selbst gerne mit ihrer eigenen Musik erfreuen wollen. Das heißt, sie sind dann in ihrem Tunnel, hören ihre Musik, finden das ganz großartig, gucken aber überhaupt nicht auf das Publikum und die Menschen, die sie eigentlich bespaßen sollen. Und das ist natürlich ein absoluter Fauxpas. Und deswegen, doch, Martin, ist auch Musik auflegen und Leute auf die Tanzfläche bringen ein Talent.
Ich verstehe mich da auch tatsächlich als Dienstleister. Ich habe es tatsächlich dadurch gelernt, indem ich wahnsinnig viel auf Hochzeiten und großen Geburtstagen aufgelegt habe. Und dann musst du das spielen, was die hören wollen. Und wenn die es dir nicht sagen, dann musst du es trotzdem spielen, musst es halt wissen.
Ja, absolut. Die alte Geschichte, der Köder muss dem Angler schmecken.
Genau. Und deswegen nur abschließend noch zu Hochzeitsgeschichten. Ich werde in meinem Leben nie wieder Marianne Rosenberg, ihr gehört zu mir, auflegen.
Warum nicht? Das ist ein großartiges Lied, da muss ich immer sofort tanzen.
Weil ich das auf jeder Hochzeit habe mindestens fünfmal spielen müssen.
Ja, aber ist doch wunderbar. So war.
I am what I am.
Genau.
So, das war das eine. Das zweite war, das hatte ich vergessen in unserer Sendung über Süchte, die ja nicht immer, das müssen ja nicht immer Drogen oder wirklich was ganz Gefährliches sein. Ich
Ja.
muss zugeben, ich habe das unterschlagen, es fiel mir dann hinterher ein, weil habe natürlich eine extreme Sucht, mir Platten zu kaufen, also mittlerweile CDs.
Ja, das ist auch eine Sucht. Kaufrausch.
Ich könnte ja diesen ganzen Kram auch über irgendein Spotify oder Deezer oder Apple Music oder mein Spotify ist natürlich total unterstützenswert, da sind wir schließlich auch.
Genau.
Aber ich könnte mir das ja auch irgendwie so runtersaugen, mache ich aber nicht.
Du willst es haptisch. Du willst es in der Hand haben.
Ich will das in der Hand haben. Am liebsten hätte ich es natürlich auf Vinylplatte, weil die sind so schön groß und die knistern. Die riechen auch.
Die riechen, okay.
Aber das ist irgendwie dann doch vorbei, nachdem meine Mutter meine gesamte Plattensammlung irgendwann mal auf dem Sperrmüll entsorgt hat.
Hat sie nicht wirklich getan?
Hat sie wirklich getan. Sie hat
Das
alle
ist
meine
ja.
LPs, die ich hatte. Ich habe natürlich in meinem Alter, ich habe in den 70ern angefangen, Platten zu kaufen. Und als ich dann nicht mehr zu Hause wohnte, dann waren die auf dem Speicher und störten eigentlich auch niemanden. Und irgendwann kam ich und sagte, so, jetzt nehme ich mal meine ganzen Platten mit. Und dann sagte Mutti, nö, also die waren mir im Weg, das waren ja Staubfinger, die haben mir in Sperrmüll gestellt.
Das ist ja eine Grausamkeit, eine unverzeihliche Grausamkeit.
Wirklich, also da muss man sie im Nachhinein, ne, posthum, Mutti, ich weiß, du hörst alles, das hättest du nicht machen dürfen.
Nein, das darf man nicht.
Davon abgesehen, dass das, Mutti meinte ja immer, das wäre kein Wert. Ich habe eine Maxi, die ich hatte, die habe ich mal bei eBay gesucht, die kostet 700 Euro.
Siehst du, Mutti posthum, also das hätte sie nicht machen dürfen.
Die Singles hat sie nicht weggeschmissen. Die Singles habe ich noch.
Immerhin, die waren kleiner, die waren nicht so staubfängerisch.
Nee, die lagen woanders. Die haben sie nicht genervt. Die waren nicht auf dem Speicher, wo sie wahnsinnig störten, weil ich meine, das auf dem Speicher steht, das stört ja.
Naja, wir haben ja als Kinder immer gedacht, das, was wir zu Hause zurücklassen, werden unsere Eltern ehren oder beziehungsweise in Ehren halten. Aber mir ist das auch so gegangen, dass ich Dinge, die ich jetzt glaubte, nicht in meiner Wohnung haben zu müssen, aber bei den Eltern können es ja noch bleiben, kommen dann irgendwann wieder und dann sind diese Schätze verschwunden. Das schmerzt natürlich sehr.
Mit welchem Argument? War im Weg oder?
Ja, so ein Staubfänger braucht man doch nicht, die alten Dinge. Also es handelte sich, Achtung, jetzt geht es wieder ins politisch nicht Korrekte, es handelte sich um, das gab es früher, das durfte man noch haben, man musste sich gar nicht darum bemühen, um Fellstiefel aus Seehundfell. Man streitet sich jetzt über die armen Tiere, die sterben müssen, beziehungsweise man streitet sich nicht, also es mussten arme Tiere dafür sterben, aber damals waren die ja in. So, und ich hatte halt noch so ein paar. Heute hat man ja diese Moonboots, das war lange vor der Zeit der Moonboots. Und dann habe ich die aufgehoben und dann irgendwann wollte ich die wieder haben und dann sagt mein Vater, die habe ich weggeschmissen, die alten Dinger. Also ich bin so wahnsinnig, das sind Seehundstiefel. Ja, aber die waren doch völlig zerzaust. Ja, total egal, ja.
Gerade deswegen, oder?
Ja, eben. Also die waren dann auch weg. Also vielleicht nicht ganz so schwer zu verschmerzen wie die Plattensammlung, aber immerhin.
Absolut war das natürlich überhaupt ein Verlust, den man nie wieder gut machen kann. Relativ ging es eigentlich, weil ich damals, das war in den 80er, 90er Jahren, da hatte ich das alles schon auf CD. Und damals dachte man auch, die CD wäre der Bringer, war es nicht, ist egal, jetzt habe ich die Dinger nun mal. Aber um nochmal auf die Sucht zurückzukommen, es ist also so schlimm, dass ich Sachen, von denen ich lese in meinen Dutzenden Musikzeitschriften, die ich mir irgendwie anhören müsste, dann höre ich mir die auf Spotify an und wenn mir das gut gefällt, kaufe ich die CD.
Das war die CD oder die Platte?
Die CD, die Platte ja nicht mehr, weil ich keine Platten mehr habe und deswegen auch keinen Plattenspieler. Ich habe aber natürlich diverse CD-Player. Es geht nur darum, ich muss dieses Ding in der Hand haben.
Aber ich denke, man kann das wohlwollend als Leidenschaft bezeichnen, nicht unbedingt als Sucht. Und die Grenze zwischen Sucht und Leidenschaft, die haben wir noch nicht definiert.
Na gut, okay. Aber es ist auf jeden Fall etwas, von dem ich bin irgendwie getrieben, das machen zu müssen. Ich fange allerdings auch nicht an zu zittern, wenn ich die neue Pet Shop Boys nicht am ersten Tag ihres Erscheinens habe.
Immerhin.
Mittlerweile. Früher hätte ich mir das nicht
Sehr
durchgehört.
schön.
Dann haben wir noch ein bisschen Feedback gekriegt. Zum einen muss man mal einen Menschen loben, der uns immer, immer zuhört und der vor allen Dingen, wir hatten einmal, hast du doch dieses Bild erstellt, wer uns wo zuhört und dann hatten wir doch einen Hörer in Asien.
Ja.
Das ist mein Gemüsehändler, der Herr Funke, der sei an dieser Stelle mal ausdrücklich erwähnt, der war nämlich schon ein bisschen beleidigt,
Hallo, Herr
dass
Funke.
ich in unserer Servicefolge die dusseligen Bäckerinnen auf dem Markt erwähnt habe, aber nicht gesagt habe, dass er super ist. Also der Funke super. Ne? Weiter schön immer zuhören und immer weiterlesen.
Ja, aber das musst du auch jetzt wirklich, nein, nein, das hast du jetzt so dahin gehudelt. Also wir wollen Herrn Funke dann auch wirklich sagen, wenn er einen guten Service macht, dann musst du das auch ordentlich würdigen,
Gut,
Mann.
also ich muss das jetzt ordentlich sagen. Ich kaufe mein Gemüse beim Herrn Funke, weil das lecker ist und weil wir auch immer netten Schwatz dabei haben. Das ist schon so.
Weil das ein guter Service ist. Wunderbar.
Ja, und der Service, und das genau, das muss man mal sagen. Deswegen sprach er nämlich davon. Ich habe ja über diese beiden Bäckerinnen geredet, die sehr langsam miteinander sprechen und genauso
Ich
arbeiten.
erinnere
Bei
mich.
Herrn Funke stehst du keine Minute
Ja.
an. Der hat genug Personal, da kommt immer einer und sagt, was gibt es denn und so. Also tipptopp.
Der flinke Funke. Sehr schön.
Das ist das eine. Das zweite, wirklich Stammhörerin von uns ist Frau Zeranski. Frau Zeranski schreibt sich mit CZ, das musst du wissen, weil der müssen wir unbedingt diese Folge widmen.
Okay.
Frau Zeranski ist meine alte Kreißsaalleitung. Als ich in dem Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, angefangen habe, war das die leitende Hebamme. Und wir hatten immer ein sehr wirklich durch und durch angenehmes, nettes, vertrauensvolles Verhältnis. Frau Zeranski ist so ganz alte Schule. Frau Zeranski hat niemals die Stimme erhoben, aber man merkte, wenn man Scheiße gebaut hatte. Das war tatsächlich.
Angeborene Autorität.
Genau. Und auch ich als Oberarzt, also der eigentlich dafür den Kreißsaal Zuständige, der sagen könnte, jetzt wird aber mal hier ruckzuck, ist sowieso nicht meine Sache, aber ich merkte durchaus, wenn Frau Zeranski meinte, das wäre jetzt nicht so gut gewesen.
Das ist ja dann ein echtes Prädikat, wenn Frau Zeranski uns zuhört. Das ist sehr schön.
Und Frau Zeranski ist dann irgendwann in Rente gegangen. Seitdem habe ich schon die dritte Kreißsaalleitung. Man muss tatsächlich sagen, Frau Zeranski bleibt unvergessen. Und wir treffen uns so ein, zweimal im Jahr und machen Kaffee und Kuchen und schwätzen über alles Mögliche, was allerdings sehr, sehr wenig unsere gemeinsame Arbeitsstelle betrifft, weil sie ist irgendwann da ausgestiegen aus der Hebammerei und hat gesagt, das war schön, aber jetzt mache ich was anderes.
Podcast hören zum Beispiel.
Podcast zum Beispiel, genau. Und letztens traf ich sie und da sagte sie nochmal, also dass sie alles hört und liest, was ich mache, vor allen Dingen, was wir machen, aber dass sie mir mal sagen muss, ich müsste dich mehr zu Wort kommen lassen.
Oh, das ist mir auch selten gesagt worden, dass ich zu wenig zu Wort komme. Da kannst du dir auch was drauf einbilden. Dann werden wir das mal ändern.
Also, ne, wir werden jetzt natürlich, du musst nach jeder Sendung musst du ja, weil du ja technisch verantwortlich bist, musst du die Worte zählen und das muss eine Gewichtung sein.
Genau, paritätisch.
Damit das auch paritätisch ist, genauso wie dein Wohlfahrtsverband. Das waren die Anmerkungen.
Deine Nachträge in der Rückschau.
Genau.
Jetzt muss ich aber eine Anmerkung machen zu deiner ersten Rückschau, die du geleistet hast, nämlich auf das Schreiben nochmal zurückkommen. Da kann ich nämlich noch eine Anekdote anfügen, denn du sagtest ja, dass man sich das Schreiben ja auch mit einem gewissen Handwerkszeug erarbeiten muss. Und das ist absolut wahr, weil einfach nur darauf losschreiben führt dann dazu, dass man sich verliert, dass man nicht strukturiert arbeiten kann. Zumindest war es bei mir so. Und ich habe ja viel geschrieben im Zug von Limburg nach Köln, da ich in Köln arbeitete und in Limburg lebte und nutzte die Zugfahrt dann immer, um meine Gedanken in den Computer einzutippen. Mit mir fuhr morgens immer eine Frau, die mich beobachtete und mich eines Tages anspricht, sprach und sagte dann eines Tages, was schreibst du denn da? Und ich ganz stolz, ja, ich schreibe Kurzgeschichten, wissen Sie. Sie sagte dann, ja, sie schreibe auch. Und ich so, ach ja, was denn? Und dann stellte sich heraus, dass sie eine sehr bekannte und sehr erfolgreiche Autorin ist. Das war natürlich ein bisschen peinlich für mich, weil ich mich ja vorher so geoutet habe, dass ich ja schreibe. Und sie gab mir dann wirklich wesentliche und wertvolle Tipps fürs Schreiben, wie zum Beispiel die richtige Software, zum Beispiel, dass man seine Kapitel sortieren kann, dass man Kapitel schieben kann und so weiter. Also manchmal hilft es, wenn man dann von einem echten Profi einen Tipp bekommt.
Ja, das ist sicherlich so. Und ich glaube aber auch, ich habe ja, also im Gegensatz zu dir, schreibe ich ja nur so kleine Anmerkungen über das Leben aus einer total subjektiven Sicht. Also bitte, liebe Kinder, wenn ihr das lest, das ist nicht die Wahrheit, sondern meine. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe irgendwann mal angefangen aus dem Nichts. Also ich weiß auch nicht, ich habe nie gedacht, dass ich da eine Leidenschaft für entwickeln würde. Und ich merke natürlich auch, dass nach diesen, weiß ich nicht, wie lange mache ich das jetzt, 10 Jahre, nach diesen ungefähr 400 Texten, die ich geschrieben habe, dass du dann natürlich auch eine gewisse Fertigkeit in den Sachen kriegst. Ich kann es schneller umsetzen.
Aber nicht Routine, ne? Also Routine wolltest du jetzt nicht sagen.
Nee, ich eben überhaupt nicht Routine, weil ich schreibe ja für meinen Spaß. Wenn das Routine wäre, dann würde ich ja nicht machen.
Eben genau, da müsste mich keinen Spaß machen, weil das ist auch noch mal eine andere Zugbekanntschaft. Ich traf nämlich einmal im Zug einen älteren Herrn. Und der war einer der Autoren von den John-Sinclair-Romanen. Kennst du, ne? Der Geisterjäger.
Nie gelesen, weiß aber, was das ist.
Ja, also ein völlig biederer Herr. Man würde den nie mit diesen Horrorromanen in Verbindung bringen, oder ich hätte ihn nie mit diesen Horrorromanen in Verbindung gebracht. Und der schrieb wirklich, der war Festangestellter in dem Bastei-Lübbe Verlag und schrieb jeden Tag von 8 bis 17 Uhr seine Schauermärchen. Das konnte ich gar nicht glauben. Also ich hatte bis dato noch nie gehört von einem festangestellten Autor, der dann quasi am Fließband diese Heftchen, das waren ja damals solche Heftchen, produzierte. Macht er auch nicht alleine, es gibt ein ganzes Autorenteam. Fand ich aber interessant.
Komisch, ne? Also die Vorstellung, dass jemand um 9 Uhr ein Büro betritt, sein Sakko über den Stuhl hängt und anfängt zu schreiben bis 17 Uhr, vielleicht einer halbstündigen tarifrechtlichen Pause, und dann nach Hause geht und das jeden Tag macht, ist komisch, oder?
Ist komisch, wäre es jetzt noch ein wissenschaftlicher Text, könnte man sich dran gewöhnen, aber Abschlachtereien, Geisterjäger.
Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist ja schlicht Arbeit.
Ja, und vor allen Dingen, also ich muss immer in der richtigen Stimmung sein. Aber du, vielleicht, wenn wir jeden Tag 8 Stunden in ein Zimmer eingesperrt würden, wer weiß, wie viel wir dann schreiben.
Da würden wir vor lauter Langeweile auch anfangen, irgendwas zu schreiben. Was ich tatsächlich faszinierend finde, jetzt wo wir sowieso schon quatschen, was ich ja nicht kann und was ich wirklich bewundere bei dir, also ich kriege keine Geschichten zustande. Du hast gesagt, du hast im Zug gesessen und Kurzgeschichten geschrieben. Ich versuche seit ungefähr 1,5 Jahren eine Kurzgeschichte zu schreiben, habe eine, wirklich finde ich, eine Idee, die das auch tragen würde. Ich kriege es aber nicht, ich kriege es nicht erzählt.
Ja, also da machen wir jetzt kein Schreibcoaching hier an der Stelle, dann verlieren wir alle unsere Hörer, weil das dann bestimmt langweilig ist. Aber ich glaube, dass das wirklich auch nur eine Fertigkeit ist.
Okay, dann werde ich das vielleicht auch noch lernen. So, jetzt haben wir uns gegenseitig nochmal belobhudelt und haben, gibt's eigentlich halt, wirst du auch von Leuten angesprochen, die sagen, ja, das ist ja ganz nett, was ihr macht, aber vielleicht macht ihr mal das und das, oder tatsächlich in Form von Lob, dass sie sagen, ja, genau, das meine ich auch, das habt ihr schön gesagt. Kommt das vor?
Gerade vor 3 Tagen ein Kollege von mir aus einem anderen Bundesland sprach mich an und sagte, ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Ich freue mich auf jede neue Folge. Und ich so, ehrlich, das ist ja toll. Also das war ein ganz tolles Feedback.
Na, siehst du mal. Also, wir haben
Und es
aus.
gab auch ein Feedback. Ich glaube, das kam aber irgendwie aus deinem Bekanntenkreis. Auch eine ältere Dame, ich weiß es nicht mehr, die sagte, ja, was ihr erzählt, so richtig neu ist das ja nicht, aber es macht Spaß, euch zuzuhören. Fand ich auch irgendwie ein nettes
Ja,
Feedback.
genau. Das ist, ich meine, da muss man jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Natürlich machen wir keine umwälzenden Neuigkeiten, aber offensichtlich plaudern wir ja so, dass man uns gerne zuhört.
Das hoffe ich, dass wir uns gerne zuhört und dass die Menschen uns leider gewogen bleiben. So, jetzt haben wir uns, wie du sagst, belobhudelt. Nein, jetzt haben wir uns
Gelobhudelt.
gelobhudelt, wir haben gehuldigt uns
Nee,
selbst.
nee.
Egal.
Ja. Ist doch auch egal. Also
Egal.
wir haben erwähnt, dass wir uns gut finden. Gut,
Genau.
jetzt weiter.
Nur kurz haben wir erwähnt,
Nur
dass wir uns
kurz.
ganz klasse finden. Welches Thema hast du denn für heute mitgebracht?
Nee, gar nicht. Du hast nämlich ein Thema.
Ah,
Du hast
ich.
irgendwas von nächtlichen Träumen erzählt oder geschrieben und ich habe gedacht, also Träume sind ja nun mal meist nachts, weil ich tagsüber durch diese entsetzliche, wie heißt das, was ich mache, Arbeit, gezwungen bin, wach zu bleiben.
Das Schicksal teilst du nicht alleine. Ich glaube, die meisten Menschen arbeiten sie nicht im Schlaflabor, sind gezwungen, wach zu bleiben bei ihrer Arbeit.
Es ist grauenhaft. Es ist wirklich manchmal grauenhaft. Aber egal. Selbst wenn ich, was schon mal vorkommt, wenn ich mich mal irgendwie zurückziehe und ein kleines Nickerchen mache, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört jetzt nicht zu. Aber da träumt man jetzt auch nicht wirklich, weil das ist dann eher so Richtung Powernap, 5 Minuten. Das meintest du aber nicht, weil du hattest ja irgendwas vor mit der Frage
Ja,
oder
mit
mit dem
nächtlichen
Thema.
Träumen. Also nicht die Träume von irgendwie Glück, Geld oder sonst was, sondern die Dinge, die man wirklich des Nächtens träumt. Bei dir scheint es ja so zu sein, als ob du nicht träumst, aber ich habe zum Beispiel wiederkehrende Träume.
Ja, einen habe ich auch, aber fang du mal
Okay, also hast du doch Träume.
an. Weil ich drüber nachgedacht habe.
Weil ich finde einige davon relativ beunruhigend und vielleicht haben wir ja Traumdeuter unter unserer Hörerschaft und können dann erfahren, was das bedeutet. Also einen Traum kann ich mir noch einigermaßen selber zusammen interpretieren. Das ist nämlich, dass ich regelmäßig Toilettenträume habe. Kennst du Toilettenträume?
Nein.
Also du wachst auf, wahrscheinlich muss man dringend auf die Toilette, ist aber noch so im Halb- oder Tiefschlaf, will also gar nicht aufwachen und dann wird der Körper aufgeweckt. Also wahrscheinlich versucht das Unterbewusstsein einen aufzuwecken, damit man aufsteht und auf die Toilette geht. Und diese Träume sind dann immer so, dass ich irgendwie eine Toilette suche diese nach verzweifeltem Hin und Her irren dann auch irgendwo finde. Und gerade in dem Moment, wo ich mich dann erleichtern möchte, geht entweder die Tür auf oder die Wände fallen um. Also man wird gestört, sodass man nicht auf Toilette gehen kann, bis ich dann endlich völlig gerädert aufwache, aufstehe und ins Bad gehe.
Also ich mache ja seit 20 Jahren eine Beckenbodensprechstunde, aber die Story habe ich noch nicht gehört. Du musst da wirklich ein Unikat sein. Die Träume oder
In der
die
Beckenbodensprechstunde, sehr gut.
Überlegungen, die um Entleerung von Blase kreisen, da habe ich also wirklich Dutzende schon gehört, aber den kann ich noch nicht.
Wunderbar. Das heißt, deine Frauen, sie müssen es ja wahrscheinlich sein, deine Patientinnen, die in die Beckenbodensprechstunde kommen, haben noch nie von Toilettenträumen
Nee,
gesprochen.
von Toilettenträumen nicht, aber die kommen ja gar nicht mehr zum Schlafen, weil die auch aufs Klo müssen.
Achtung. Die haben wahrscheinlich nicht so einen tiefen Schlaf. Würden die tiefer schlafen, so wie ich, dann würden die wahrscheinlich diese Träume haben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Voraussetzung für Träume, also für wirklich gegenständliche Träume. Man hat ja manchmal diese Träume, diesen kannst du ja erzählen. Es gibt bei mir auch allen immer wiederkehrenden.
Nämlich, los, lass raus.
Ja, na, nee, es hat nichts mit Körperfunktion zu tun, sondern ich sitze im Mathe-Grundkurs in der Oberstufe.
Oh, Albtraum
Ich
also.
sitze in, und es ist immer Mathe. Ich sitze im Mathe-Grundkurs in der Oberstufe in meiner alten Schule. Also muss man sagen, diese Schule war spektakulär schön. Also die sah wirklich baulich toll aus, war natürlich von innen komplett verranzt, wie das Schulen mal sind. Aber ich sehe mich dann da wirklich in diesem Altbau dieser Schule sitzen und vorne mein Mathelehrer, Herr Bellen, wenn Sie das hören, ne, komm nicht wieder, keine Sorge. Der verzweifelt der Klasse versucht, irgendwas beizubringen. Ich sitze da und denke, verdammt, ich habe A, offensichtlich seit Jahren keine Hausaufgaben gemacht und B, verstehe ich überhaupt nicht, wovon der Mann redet.
Mathe
Ich
Oberstufe.
war, muss man sagen, ich war in Mathe gar nicht so schlecht, wie
Ach
man
so.
glauben könnte. Ich hatte das als drittes Abifach
Oh.
und Herr Bellen war auch ein guter Lehrer und ich habe das auch irgendwie alles kapiert. Wie hießen das? Kurvendiskussion. Kannst du dich daran erinnern?
Oh ja.
Ja?
Ich kann mich an alles erinnern.
Das war meine einzige 1+, die ich in meiner Schullaufbahn geschrieben habe. Ich fand es läppsch einfach. Also ich weiß gar nicht warum. Und ich sitze da und denke, Mann, du hast das doch verstanden. Du wusstest doch, wie das geht. Und dann sehe ich so, ne, dann geht das weiter. Und ich denke, mein Gott, du hast bald Abi. Das kannst du unmöglich schaffen.
Und das höre ich aber von vielen Leuten, solche Schulträume. Ich glaube, da ist eine ganze Generation, wahrscheinlich von Boomern, traumatisiert worden, weil das höre ich so oft, dass Menschen von der Schule träumen. Meistens Träume in der Art, so ich habe mein Abi nicht geschafft, ja, oder ich komme zu
Genau.
spät zum Abi.
Genau. Nee, also das ist schon so, dass ich hatte so klassisches Abi. Ich hatte Englisch, Geschichte, Leistungskurs, drittes Fach Mathe, viertes Fach Deutsch. Mathe, weil man ja irgendwas in der Richtung machen musste. Und komischerweise lief Mathe bei mir in der Oberstufe auch gut. Aber da sitze ich dann und raffe nichts. Und wenn ich dann schweißgebadet wach werde und denke, oh Gott, was war das wieder? Dann tröstet mich Tatsache, dass ich natürlich in Englisch, Deutsch und Geschichte immer durchgekommen wäre, weil labern konnte ich damals schon.
Ja, deswegen hast du die Fächer auch klug gewählt. Ich war leider gar nicht gut in Mathe und da könnte ich auch Albträume bekommen, aber die bekomme ich nicht. Habe ich meine Ruhe, meinen Frieden mitgemacht wahrscheinlich.
Jetzt könnte durchaus sein, dass es getriggert ist durch meine Töchter, weil ich natürlich großspurig behauptet habe, auch Mathe, genau, das kann ich euch erklären, dann festgestellt habe, dass ab dem 6. Schuljahr ich komplett raus aus dem Geschäft war. Ich kann auch keine Kurvendiskussion mehr.
Ich habe das auch gehasst und ich habe auch nie wieder was davon gebraucht. Wir waren in unserer Stufe drei Personen, die immer schlecht in Mathe waren. Also wenn es drei Fünfer gab, waren alle beruhigt in der Stufe. Wenn es nur zwei gab, wurden wir drei Kandidaten immer sehr nervös, wer von uns es denn diesmal nicht war. Wenn es mehr als drei schlechte Noten gab, dann wurden die anderen nervös. Also es war schon immer ein Drama mit der Mathematik.
Aber ihr wart gesetzt
Wir waren
geradezu.
geradezu gesetzt, weiß auch nicht, woran das lag. Ich behaupte jetzt, es lag am Lehrer, weil ich habe ja später VWL studiert, musste den Mathe-Grundschein machen und den habe ich mit Bravour bestanden, komischerweise. Muss ja dann irgendwie an der Art der Vermittlung gelegen haben.
Sind natürlich immer die Lehrer schon gewesen.
Immer die anderen, immer auf der
Aber
anderen Seite, genau.
was hast du denn im Abi? Du hast doch dann auch du hast ja auch NRW-Abi.
Ja.
Du hast doch dann irgendeine Naturwissenschaft oder Mathe nehmen müssen. Wie hast du dich gerettet?
Mit Bio. Also ich habe Deutsch, Englisch als erstes und zweites Fach gehabt, dann als drittes Fach Religion, Achtung, oder viertes, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Oh, da hat meine Tochter auch.
Und Bio. Also Bio war mündlich.
Meine Tochter hatte Religion schriftlich sogar.
Und Bio ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn man es mit den Naturwissenschaften nicht so hat. Das war schon relativ zackig, das auch zu bestehen. Weil, wie gesagt, die Laberfächer, die konnte ich auch.
Überraschenderweise, ich habe ja irgendwas studiert, wo man glauben könnte, ich hätte was mit Naturwissenschaften am Hut, habe ich aber nicht. Also Bio habe ich, glaube ich, gar nicht gehabt und meine ganz große Nemesis, Gott sei Dank, träume ich da nicht von, weil ich glaube, dann würde ich wirklich Blutdruck kriegen. Chemie. Ich habe im Medizinstudium natürlich eine Chemieklausur schreiben müssen und ich habe die viermal geschrieben. Ich bin da dreimal durchgeflogen. Ich verstehe bis heute nicht, was Organik und Anorganik ist. Es ist aber auch scheißegal. Ich habe es nie wieder gebraucht.
Braucht man ja jetzt
Du
nicht mehr.
nicht, aber ich auch nicht tatsächlich.
Ja, wir hatten einen Chemielehrer, der aus Indien kam, der Herr Das. Und der Herr Das hatte dann immer, der hatte so eine lustige Aussprache. Das hat uns schon allein erfreut am Unterricht. Wir zwetzen das Zwiebel in das Reagenzglas.
Sag mal, wo bist du zur Schule gegangen?
Na, in NRW hast du auch gerade selber gesagt.
Ja, aber wo?
In Herten.
Weil ich habe eine gute Freundin, die heißt Das, der Vater war Lehrer.
Ja, siehst du, vielleicht war der das. Auf jeden Fall hat er uns dann immer erklärt, wie man das Zwefel in das Reagenzglas quetscht. Und da haben wir uns dann immer dran erfreut. Und bei dem war das so, dass sämtliche Frauen im Kurs, die bekamen eine 1 oder eine 2 und die Männer ab 3 abwärts. Also insofern war Chemie für uns gesetzt. Total Bombe, hatten wir kein Problem.
Ja, normal ist es doch umgekehrt, oder?
Ja, bei uns war es jetzt so, dass wir richtig gute Noten gekriegt haben. Dadurch haben wir aber auch nicht wirklich was gelernt. Aber jetzt gehen wir mal von dem Kindheitstrauma Schule weg, sondern wieder zurück zu den Träumen.
Genau, weiter. Wir waren noch bei den Träumen.
Genau. Ein anderer wiederkehrender Traum, und da brauchen wir jetzt bitte dann die Traumdeuter in unserer Hörerschaft. Ich träume immer, dass mir die Zähne ausfallen. Keine Ahnung, warum. Meine Mutter hat früher immer gesagt, Kind, putz dir die Zähne.
Korbut nennt sich das. Korbut, Vitamin C-Mangel.
Oh so, okay. Also meine Mutter sagte immer, Kind, putz dir die Zähne, sonst fallen dir mit 40 alle Zähne aus. Da dachte ich, was brauche ich denn mit 40 noch Zähne? Da bin ich ja eh uralt. Heute bin ich froh, danke Mutti.
Stimmt, da braucht man.
Heute bin ich froh, dass mir meine Zähne nicht ausgefallen sind. Aber ich träume dann oft, dass ich Kaugummi kaue, was ich gar nicht tue, aber ich kaue ganz viel Kaugummi und irgendwann klebt der Kaugummi im ganzen Mund und ich versuche, den so rauszuziehen, weißt du? Also ich nehme diesen Kaugummi und fange an, daran zu ziehen und während ich den Kaugummi von meinem Gaumen ablöse, ziehe ich mir gleichzeitig die Zähne raus. Völlig eklig. Also da wache ich auch immer schweißgebadet auf. Und da hätte ich doch gern mal eine Interpretation. Also, wer was weiß, schreibt uns bitte. Die E-Mail-Adresse steht unten in den Shownotes.
Es steht unten in den Shownotes, ich wollte das immer schon mal sagen. Also medizinisch heißt, gibt es diese Krankheit, das hat den Schiffen von Christoph Kolumbus. Vitamin C-Mangel, Skorbut, dann fallen die Zähne aus. Das ist aber medizinisch uninteressant, weil die gibt es nicht mehr oder gibt es sehr, sehr selten. Es ist psychologisch ausgesprochen interessant, wobei man natürlich sagen muss, naja, wie immer die Mütterschuld, ne, die immer gesagt hat, du musst deine Zähne pflegen, weil sonst sie verlieren wirst. Bei meiner Mutter war es, die hatte ein Fetisch mit Unterhemden. Ich trage bis heute keine Unterhemden, weil meine Mutter immer gesagt hat, Junge, wenn du kein Unterhemd anziehst, dann bist du mit 30 an der Dialyse,
Na komm.
weil deine Nierkes sind kaputt. Ja, ich habe
Wunderbar.
aber beim Mopedfahren habe ich immer schön Nierengurt getragen, aber ich ziehe, und die hießen bei meinem Cousin und mir hießen die Dinger immer nur Dialysehemden.
Boah, die Dialyse, das ist ja schrecklich.
Ja, so dieser Schießer Feinripp, die hießen bei uns Dialysehemden. Und wir lehnen es absolut ab, das anzuziehen, weil unsere Mütter das unbedingt wollten. Also da sind wir immer noch spätpubertierende Jungs, die nicht das tun, was Mutti gesagt hat.
Also deine Interpretation ist, hätte meine Mutter nicht darauf bestanden, dass ich mir die Zähne putze, hätte ich jetzt heute nicht diese schrecklichen Träume.
Es kann durchaus sein, wobei deine Mutter natürlich das sehr gut gemacht hat, dass sie dich darauf hingewiesen hat, dass du deine Zähne putzen sollst, weil vielleicht hättest du sie sonst wirklich mit 40 verloren. Allerdings, wie ist denn der Zahnstatus? Ist alles noch das Urmaterial oder gibt es da auch die Implantate oder sonst was?
Nein, alles das Urmaterial und wie du siehst, auch ohne Lücken, lückenlos, alles wunderbar. Jetzt nach der Nach-Covid-Zeit kann man das ja sehen, weil ich war mal beim Hautarzt und wollte irgendwas wissen und sagte dann, nee, nee, das mache ich nicht, das tut bestimmt weh, Spritze möchte ich nicht. Und dann sagte er, ja, wie gehen Sie denn zum Zahnarzt? Weil da hatte ich die Maske an und das konnte er dann nicht sehen, meine Zähne, sonst hätte er ja gesehen,
Ja.
dass sie ganz strahlend weiß und wunderbar sind. Und dann sagte ich zu ihm, meine Zähne sind ja nun nicht Ihr Problem, das lassen Sie mal mein Problem sein, da ist alles wunderbar. Also der Status stimmt.
Ja, gut. Ich habe nämlich auch, ich hab meine, das, du, da hast du offensichtlich Glück gehabt, weil ich habe gerade so das sechste Implantat gekriegt. Meine Zähne sind einfach Mist. kann ich sagen, machen. Es ist nicht daran, dass ich es nicht gepflegt habe.
Ist er jetzt auf Mutti
Weil
gehört?
auch meine Mutter hat gesagt, putz die
Ach
Zähne,
so.
aber ich fand es, offensichtlich hat es mich nicht so traumatisiert wie dich. Also, nächtliche Träume, vielleicht haben die was mit frühkindlicher Traumatisierung zu tun oder mit dem, was die Mutti gesagt hat, was allerdings nicht deine, ich schaffe es nicht zum Klo-Träume erklärt.
Die kannst du doch mal mitnehmen in die Beckenboden-Gymnastik, wollte ich gerade sagen, in die Beckenboden-Sprechstunde. Und dann kannst du doch mal fragen, ob die eine oder andere Patientin, ob sie denn sowas auch kennt.
So, und so haben wir wieder ganz elegant die Kurve zum Job gekriegt. Natürlich werde ich das mitnehmen und werde nachfragen, ob andere Leute das Problem auch haben. Und ich glaube, damit wären wir auch schon am Ende mit Anmerkungen und Träumen aus der Redaktion.
Genau.
Wir bedanken uns bei allen, die diesmal zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt Erdnuss, Mantel und Radeflips oder
Bademantel und Erdnussflips, wie auch immer.
also bis zum nächsten Mal und viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.